Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Es ist unter anderem die Mischung, die das Schaffen von Clemens Setz ausmacht. Sachbuch trifft Fiktion plus Persönliches. Und für dieses Schaffen gibt es reichlich Preise. Den der Leipziger Buchmesse, den Wilhelm Raabe Literaturpreis, den Kleist-Preis und den Berliner Literaturpreis. Heute erscheint das neue Buch von Clemens Setz, Die Bienen und das Unsichtbare, wobei der Titel wenig über den Inhalt verrät. Es geht um Plansprachen, um Esperanto, Volapük, aber auch um Klingonisch und Hyvalerian. Seit Jahren beschäftigt sich Clemens Setz mit Plansprachen und jetzt ist eben ein Buch draus geworden. Guten Morgen, Herr Setz.
Guten Morgen.
Was ist denn die erste Plansprache gewesen, die Ihnen begegnet ist oder der Sie begegnet sind?
Oh, Esperanto war das und ich glaube, es war von einer CD von der Rap-Gruppe Freundeskreis.
Ah, okay.
Das war das Album Esperanto und da gibt es dann nochmal so Zeilen drin, so oder Wörter wie Amicaro. Was Freundeskreis bedeutet. Und dann dachte ich mir, was soll das sein? Ja, also da war ich so, weiß nicht, 17 oder so, glaube ich, wo ich das zum ersten Mal gesehen habe.
Ihr Augenmerk liegt ja vor allem auf Lyrik, auf Gedichten in der jeweiligen Plansprache. Und dabei ist eine Plansprache ja per se schon eine Dichtung, weil eben ausgedacht. Inwieweit haben wir es bei einer Plansprache also mit einem großen poetischen Werk zu tun?
Ja, das wäre wirklich auch, das wäre meine These auch ein bisschen, dass Plansprachen Autobiografien sind von den Erschaffern oder von den Menschen, die sie bauen. Das fällt auch nicht immer so auf den ersten Blick auf, weil man lernt ja die Sprache genauso wie eine Fremdsprache und sie sieht auch oft wie schon naturgewachsene Sprachen aus. Aber dann, je näher man sie kennenlernt, sieht man immer so eine eindeutige Seele dahinter oder ein Mensch mit Ansichten und auch mit Traumata und das ist dann ganz tief einprogrammiert, was wieder den Schluss zulässt, dass vielleicht auch in unseren angeblich Natur- oder durch Kulturen gebauten Sprachen eigentlich auch ganz viel an so saftigem Leben einprogrammiert ist, dass wir gar nicht so mitdenken immer.
Es gibt ja tatsächlich Menschen, die auch in einer Plansprache träumen. Sind denn diese Menschen tief verwurzelt in der Idee der Sprache dann oder grenzen Sie sich ein und verkapseln Sie sich?
Na, ich glaube, das hat nur zu tun mit der, was für einen Stellenwert so eine erfundene Sprache oder entwickelte Sprache hat. Es gibt manche Kinder mit Zerebralparese, die ihre ersten Jahre nur kommunizieren können durch eine Symbolsprache, weil sie noch nicht das Alphabet beherrschen. Das dauert ja ein bisschen, bis man das lernen kann. Und das ist dann klar, dass die brauchen eine Art Hilfsverkehrssprache. Das nennt man Bliss Symbolics. Es gibt auch noch andere Symbolsprachen für eben Kinder mit diesem Schicksal. Und die so träumen, weil das ihre erste Sprache ist, dann auch in diesen Symbolen ein Leben lang. Ich habe auch einen Mann getroffen, der träumt in Bliss Symbolics und schreibt auch Gedichte darin. Und ich hätte nicht gedacht, dass es das gibt. Und es gibt ja natürlich auch Familien, in denen Esperanto die einzige Sprache oder so die Intimsprache ist, die Familiensprache. Und das sind dann auch Native Speaker sozusagen. Und das gibt es in allen möglichen Variationen.
Etliche Plansprachen sind ja für Romane, Filme und Serien entwickelt worden. Klingonisch bei Star Trek, Hyvalerian bei Game of Thrones. Und das Königreich Talossa inklusive eigener Sprache, das gründet Robert Ben Madison aus Milwaukee mit 14 in seinem Jugendzimmer. Was treibt solche Erfindungen an?
Ja, interessanterweise häufig eine Krise. In manchen Fällen ist es auch natürlich so ein Auftrag an einen Linguisten, wie jetzt bei Game of Thrones. Das ich glaube, Peterson heißt der Mensch, der die High Valyrian erfunden hat. Und aber häufig sind es so Sinnkrisen. Also auch über Johann Martin Schleyer, Volapük, das war irgendwie so eine krisenhafte Nacht, in der er diese eine Idee hatte. Oder auch der Talossa, ein 14-jähriger Junge, der einsam, seine Mutter ist gestorben und dann verliert er sich in so ein imaginäres Königreich mit einer eigenen Sprache. Und ja, also das scheint ein bisschen verbunden zu sein, warum Lebenskrise und Sprachenerfinden zusammengehören. Habe ich zwar versucht zu beantworten, bin aber, glaube ich, nicht weit in dieses Mysterium vorgestoßen.
Wo Sie Volapük ansprechen, Johann Martin Schleyer hat ja versucht, das Beste der europäischen Sprachen miteinander zu vereinen und auch der Welt eine Sprache zu geben. Ist das auch die Idee, die Sie fasziniert hat? Eine Welt, eine Sprache?
Oh, nicht so sehr. Mich hat bei Volapük fasziniert, dass sie auf den ersten Blick oder auf den ersten Hinhorcher sehr albern klingt, mit ganz vielen so. Also sie ist eine nicht sehr hübsche Sprache.
Klingt aber so ein bisschen wie rückwärts, ne?
Ja, genau. Es klingt also so Esepilops, Libi und so. Also ganz, es klingt wie Parodiesprache. Aber es gibt dann Dichter in diesem Volapük, die daraus was machen, was genauso klingt, wie wenn man das erste Mal Rilke oder Thomas Tranströmer oder so in den Originalsprachen liest und man denkt sich, oh, es ist ein herrlicher, wunderschöner Klang, was für eine Anmut. Und das geht in dieser so ja, unanmutigen Sprache auf den ersten Blick. Und ja, das hat mich fasziniert. Wie kann man etwas, was so auf Deutsch, auf Österreich gesagt, verwortackelt, eben so durcheinander und ungeordnet klingt, so ja, in so einer, in so eleganten Erheben. Ja,
und Sie sagen sinngemäß, ich habe nicht geahnt, welche Reichtümer es zu entdecken gibt. Wie wird sich das auf Ihr Schreiben in Zukunft auswirken?
Auswirken wird sich am meisten vielleicht die Übersetzungen, die ich gemacht habe. Ich habe das meiste selber übersetzt, die Gedichte und die, es ist ja auch ein bisschen eine verkleidete Anthologie des Buches, also viele Beispieltexte, dass man auch sieht, wie das aussieht. Und das ist immer die bereichernd oder die der größte Einfluss kommt meistens daraus, wenn man eine fremde Person. Ich würde auch gern mehr übersetzen noch, also zum Beispiel die Romane von Spomenka Stimmet, die ich für den Literaturnobelpreis jedes Jahr vorschlage auf Twitter. Die ist wirklich eine große europäische Autorin, schreibt auf Esperanto und deswegen ist sie so halb unsichtbar.
Und es gibt offensichtlich ist, ja, tatsächlich noch sehr viel zu entdecken.
Ja, genau.
Autor Clemens Setz in Deutschlandfunk Kultur, herzlichen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Und heute erscheint das neue Buch von Clemens Setz bei Suhrkamp, Die Bienen und das Unsichtbare. Knappe 420 Seiten kosten 24 €.